Wenn ihr heute hierher mit dem Auto gekommen seid, dann habt ihr wahrscheinlich an eurem Auto hinten am Kennzeichen so einen Aufkleber dran, das jetzt hier an der Wand erscheint. Ein kleiner Aufkleber, der besagt, jemand hat mein Auto gründlich geprüft und bestätigt, dass das Auto fahrtechnisch in Ordnung ist. Du darfst fahren. Jemand hat geprüft. Bestimmt erinnert uns dieser Gedanke, jemand hat geprüft, an die Jahreslosung, die uns in diesem Jahr begleiten wird. Prüft alles und behaltet das Gute. Letztes Mal haben wir in der Predigt festgestellt, dass dieser eine Satz sich hauptsächlich auf unseren Umgang mit den Erfahrungen mit dem Heiligen Geist bezieht. Der Geist Gottes kann und will. Der Geist Gottes kann und will sich unter uns Christen vielseitig erlebbar machen. Das kann uns manchmal verunsichern. Manchmal kann es uns auch überfordern und manchmal auch übereifrig stimmen. So dass es wichtig ist, auf der richtigen Spur zu bleiben. Und dazu ermutigt uns Paulus in seinem ersten Thessalonicher Brief, mit dem Heiligen Geist offen umzugehen und zugleich zu prüfen, dass das Gute von ihm nicht mit etwas anderem verwechselt oder vermischt wird. Dass das Gute von ihm nicht mit etwas anderem verwechselt oder vermischt wird. Und so wird ein Christ und eine christliche Gemeinde direkt mit dem Heiligen Geist geprägt und von ihm geleitet. Und wie ich euch ermutigt habe, weiterhin mit den Eindrücken oder für die Eindrücke des Heiligen Geistes offen zu sein, kam jemand nach dem Gottesdienst auf mich zu und teilte mir dieses aussagekräftige Bild, was jetzt an der Wand erscheint. Wir sehen eine Stadt, einen Ort, sogar eine Kathedrale und darüber eine Kerze. Die Person, die mir das mitgeteilt hat, sprach von einer Ruhe, von einem Frieden. Es war ein sehr helles, ein sehr wohlwirkendes Bild. Und dabei ging der Gedanke durch den Kopf, durchs Herz, eine kleine Kerze. Aber die kann leuchten. Licht kann eine sehr große und eine sehr einflussreiche Wirkung entfalten. Und Jesus sagt, man steckt sein Licht nicht unter den Scheffel. Man versteckt es nicht unter den Topf. Da erstickt es gerade. Und eine Stadt, die auf einem Hang steht, die wird gesehen werden. Das Licht wird gesehen werden. Dafür ist das Licht da. Und so ist der Heilige Geist in uns und unter uns und durch uns in dieser Welt. Wir sind darauf angewiesen und dazu sind wir auch bestimmt. Scheinen wie die Kerzen und manch eine kleine Kerze kann ein großes Licht entfalten, wenn wir das denn auch zulassen. Gott bringt es zustande. Wenn wir heute über die Jahreslosung nachdenken, etwas weiter, dann möchten wir es ein Stückchen mit den Erfahrungen unseres alltäglichen Lebens in Verbindung bringen. Viele Situationen in Familie, im Beruf, in unseren Beziehungen stellen uns oft vor diese Fragen. Was ist richtig? Wie kann ich das eine oder das andere, was mir begegnet, was auf mich zuströmt, prüfen? Wie entscheide ich mich eigentlich? Und was halte ich fest? Und wo wir letztes Mal miteinander diesen Text vorgelesen haben, in dem unser Jahresspruch eingebettet ist, haben wir gehört, wie viele Dinge da aufgezählt sind aus dem alltäglichen Leben. Habt Respekt voreinander, meidet das Böse, betet, achtet, wie ihr lebt und so weiter. Ich würde sagen, wenn wir diese Fragen bewegen jetzt hier, was ist richtig, wie kann ich das eine von dem anderen unterscheiden, wie entscheide ich mich, Ich würde sagen, lass uns da mit dem Beispiel von der TÜV-Plakette von Anfang weitermachen. Sogar mit jemandem mitmachen, der diese Plakette täglich verleiht an Menschen, die zur TÜV-Prüfung kommen, der genau weiß, was Prüfen bedeutet. Markus Golik. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen und wir gestalten dir diese Predigt im weiteren Verlauf in einem Dialogstil. Der TÜV ist für uns Menschen so etwas wie zum Zahnarzt gehen oder wie man sich in den Nachtdienst oder Nachtschicht schleppt. Aber TÜV muss halt sein, sonst gibt es kein Autofahren, klar. Und dann kommt noch dazu, dass der TÜV irgendwie plötzlich kommt, immer irgendwie zu früh gefühlt, nicht wahr? Markus, du arbeitest bei DEKRA als Prüfingenieur. Wie erlebst du deinen Beruf?
Prüft alles, er prüft alles, da habe ich über meinen Beruf nachgedacht. Ich prüfe eigentlich wirklich alles, weil wenn ich tiefer darüber nachdenke, einiges auch nicht, weil ich dann doch andere Kollegen drüber schauen lassen muss. Also prüft alles, da war ich erstmal erstaunt, dieses Wort alles. Also es geht nicht alles, dass ich das kann. Genau, wenn ich darüber nachdenke, im Vergleich zum Termin beim Zahnarzt, also der Termin beim Zahnarzt ist ja meistens so eine Erinnerungskarte, die da kommt. Oder wir werden, wenn wir Schmerzen haben, erinnert, oh, man sollte mal wieder hingehen. Bei meinem Beruf ist das anders. Diese HU, wie wir es nennen, Hauptuntersuchung, was sich durch dieses umgangssprachliche TÜV eingebürgert hat, nennen wir auch periodische Fahrzeugüberwachung. Das ist halt mit so einer Gesetzlichkeit gegeben. Das heißt, man ist verpflichtet, die durchzuführen, solange man das Fahrzeug im Straßenverkehr bewegen möchte. Aber mein Beruf ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Ich erlebe viele Menschen, viele Fahrzeuge. Ich fahre im Außendienst durch die Gegend, sehe auch verschiedene Werkstätten und auch Fahrzeuge in verschiedenen Zuständen und auch Menschen in verschiedenen emotionalen Lagen. Und ja, es gibt halt bei uns Leute, die halt zeitlich kommen, die sehen, ich bin dran in dem Monat. Dann sind sie auch gewillt, das durchzuführen und kommen dann gerne auch zu uns. Dann gibt es auch noch die vorbildlichen Leute, die fahren, bevor sie zu uns kommen, noch in die Werkstatt, lassen Inspektionen, machen sich das einfach nochmal von anderen Menschen durchchecken, damit sie zu uns dann mit einem besseren Gewissen kommen können. Also andere Menschen schauen sich es vorher erstmal an, bevor richtig geprüft wird. Und dann gibt es aber auch noch welche, die zu spät kommen, also entweder ein bisschen zu spät oder viel zu spät. Das hat mehrere Gründe, entweder weil sie einfach nicht dran gedacht haben, wie Valerie in der Frage schon erwähnt hat, ist schon wieder 2 Jahre um oder beim Neukauf auch gern mal schnell 3 Jahre um. Es hat aber auch Gründe, dass manche gar nicht finanziell so, jetzt sage ich mal, in der Lage sind, pünktlich zu kommen, weil sie sagen, Mensch, das ist alles so teuer und wenn ich jetzt noch hinfahre, dann kommen vielleicht noch Kosten auf mich zu, weil irgendwas defekt ist. Und ja, so haben wir halt auch mit diesen Menschen zu tun, wenn sie von sich erzählen, wie sie halt leben, wie sie drauf sind. Und es ist für uns halt auch schwierig, das immer ein bisschen einzusortieren. Und genau, nur mal so als Beispiel, es gibt ja PKWs, womit wir alle hergefahren sind. Dann gibt es noch Nutzfahrzeuge, LKWs, Busse, da werden Personen transportiert, genauso wie Taxi. Oder halt noch Landmaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die haben alle unterschiedliche Prüffristen. Also die LKWs und gerade auch Busse, die werden öfter geprüft. Deswegen sagte ich periodische Überwachung, weil dazwischen auch noch eine Sicherheitsprüfung stattfindet, damit halt auch zwischen der eigentlichen Untersuchung die Sicherheit gewährleistet wird, damit die Menschen geschützt sind. Ja, im Prinzip merken wir generell, alles wird teurer. Wir merken es beim Einkaufen zu Hause, aber auch, das macht das Ganze mehr als Spannungsfeld, wenn wir auch zu unserem Beruf kommen, dass wenn was kaputt ist, das halt noch mal ein bisschen mehr Schmerz, wenn man es reparieren lassen muss. Wir stufen das Ganze dann manchmal in Hinweisen ein, geringe Mängel, erhebliche Mängel, dann gibt es noch gefährliche Mängel und verkehrsunsicher. Und das ist halt immer so eine Sache, je nachdem, was halt dran ist, müssen wir sie einstufen. Und im Endeffekt ist das Ergebnis, was wir dann feststellen, nicht verhandelbar. Also das ist fest so vorgegeben.
Kannst du dir ausmalen, wie würde es um unseren Straßenverkehr stehen, wenn es keine TÜV-Prüfung geben würde. 2024 waren in unserem Land, man sage und staune, 49 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Wenn diese Menge von Autos ohne geprüft zu sein auf die Straße fährt, wie meinst du das aus?
Ja, da muss ich erstmal sagen, bin ich froh, dass es bei uns in Deutschland den Paragraph 29 StVZO bzw. die Zulassungsverordnung gibt. Das ist auch die Grundlage meines Jobs. Also dadurch, dass wir unsere deutschen Gesetze haben, ist das halt der Fall, dass dieses nicht passiert. Ja, wenn es halt nicht so sein würde, wären viele Unfälle, es gibt viele Verkehrstote. Ja, haben wir sicherlich schon viel auch in den Medien gesehen, dass das trotzdem passiert. Aber wir versuchen halt durch den Job, das so gering wie möglich zu halten. Da arbeiten wir zusammen mit der Polizei, mit dem Ordnungsamt, mit den Straßenverkehrsämtern, mit der BAG. Alle, die irgendwie in diesem Fahrzeugsektor unterwegs sind, arbeiten wir zusammen, damit wir das bestmöglich halt für die Menschen herausholen können. Ja, deine Frage nach, wenn das nicht so wäre, hätte jeder Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung für etwas zu übernehmen, wo ich mich vielleicht gar nicht auskenne, kann schwierig werden. Also ich kenne auch Kunden, die erzählen, ich bringe mein Auto zu ihnen, damit ich sicher weiß, dass es in Ordnung ist, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Weiß ja jeder selber, jeder hat irgendwie einen anderen Job, den er macht und der eine kann das besser und der andere das. Und das wäre halt dann schwierig, das in Eigenverantwortung halt bei uns so zu lassen. Man sieht es auch in unserem Sektor, weil es gibt auch Landmaschinen, die langsam laufen oder auch Roller, zum Beispiel Mofas. Die sind zwar auf der Straße unterwegs, aber nicht prüfpflichtig. Also die Plakette, die wir sehen, haben die nicht. Das heißt, die werden auch nicht verpflichtend zu uns geschickt. Und da sieht man schon öfter auch, dass da erhebliche technische Mängel zum Vorschein kommen, die dann halt nicht sein sollen. Also da ist die Eigenverantwortung auch bei diesen Leuten gegeben. Und ja, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand schauen, sieht man das auch in den Ländern, die nicht der EU angehören. Da gibt es solche Prüfungen nicht verpflichtend. Ich muss ja mal an so Beispiele in Afrika denken, wenn sie zum Beispiel in der Erntezeit sind, dass sie einfach so viel wie geht auf so einer Mofa machen oder auf irgendein Fahrzeug, was sie sich selber zusammengebaut haben. Das ist halt, ja, kann viele Schäden und auch Tote verursachen und halt auch dementsprechend Unfälle. Und das versuchen wir hier zu vermeiden in unserer Region.
Also es geht im Wesentlichen um die Sicherheit. Um die Sicherheit für wen?
Genau, und die Sicherheit für wen? Also da haben wir zum Glück bei uns auch noch drüber dem ganzen Gesetz gestellt, das Grundgesetz, das ist im Absatz, Paragraph 2, Absatz 2 geschrieben, dass jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dadurch, dass das im Grundgesetz steht, haben wir eigentlich diese Prüfung bei uns in Deutschland auch Bestand. Im Prinzip ist das Ganze für alle Menschen wichtig, also nicht nur für Menschen, die im Auto sitzen, auch Fußgänger, Radfahrer, also im Prinzip jeder, der sich irgendwie im öffentlichen Straßenverkehr befindet, soll geschützt werden. Dann kommt auch hinzu, es gibt auch Gäste aus dem Ausland, die sich vorher informieren, wenn sie nach Deutschland kommen, oder halt auch Urlauber, die hier sind, die sollen auch von uns geschützt werden, durch unsere sicheren Autos, dass sie auch wieder sicher nach Hause kommen können. Und im Prinzip muss ich sagen, es ist schlecht für Mensch und aber auch für Umwelt. Deswegen haben wir auch so Umweltaspekte dabei, die Abgasmessung, die noch dazugehört, oder auch irgendwelche Flüssigkeiten, die aus den Fahrzeugen austreten können. Und da kann ich mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte das mal, da muss ich das Fahrzeug einstufen, dass es nicht mehr im Straßenverkehr fahren darf, weil durch die Abgasmessung technische Fehler passiert sind. Da ist Öl ausgelaufen und ich musste einfach den Kunden, der dann da war, mitteilen, sie müssen das Auto stehen lassen, weil das erstmal repariert werden muss. Ja, und er hat sich nicht einsichtig gezeigt, ist dann eingestiegen und ist dann trotzdem damit nach Hause gefahren. Also nach Hause weiß ich deshalb, weil das Ganze sich ein bisschen länger gezogen hat. Die Ölspur hat er mit sich hinterhergezogen und für seinen doofen Zufall, sage ich mal, mit in die Garage, dass die Feuerwehr quasi genau die Spur verfolgen konnte und konnte natürlich dann halt strafrechtlich belangt werden. Sag ich mal, das ist aber eigentlich für die Umwelt schlecht, ja, aber ich hatte einen schlimmeren Fall, da ging es um die Bremsanlage, da musste ich das Auto aus dem Verkehr ziehen, weil die Bremsanlage defekt war und da war auch ein Kunde dabei, der, also das ist immer ein größerer Aufwand, ich muss das Auto abschleppen lassen oder irgendwie in die Werkstatt verbringen und manche haben einfach ein ungutes Gefühl, wissen vielleicht auch nicht weiter, auf jeden Fall versetzt das die Menschen in eine unschöne Lage. Und der ist dann einfach eingestiegen und ist trotzdem losgefahren. Da ist zum Glück nichts passiert, aber das ist halt auch so eine Sache. Wir machen unseren Job, ich prüfe und trotzdem ist dieses Ergebnis der Prüfung für den Kunden irgendwie nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist er dann losgefahren, ist zum Glück nichts passiert, aber das kann auch schlimmere Folgen haben.
Also Sicherheit für mich selbst, für andere Menschen im Straßenverkehr, aber auch darüber hinaus, genau. Und sicherlich auch für die Umwelt. Das ist schon sehr wichtig. In unserem Spruch heißt es, das Gute behalten. In deinem Job musst du sozusagen das Schlechte herausfinden, ja. Damit das Gute Bestand hat. Nach welchen Kriterien machst du das? Und gibt es bestimmte Normen und Vorgaben, an die du als Prüfer gebunden bist, oder hast du einen gewissen Spielraum?
Also gebunden bin ich an Gesetze, Richtlinien und Verordnungen, die gesetzlich verabschiedet wurden, also von den Politikern und darüber hinaus. Also auch Europa-Verordnungen gibt es, die auch in Deutschland greifen. Unsere drei Überthemen, die wir da immer im Blick haben, sind UVV, Umweltverträglichkeit, Vorschriftsmäßigkeit und Verkehrssicherheit. Spielraum habe ich im Prinzip nur bedingt, weil es ja vorgegeben ist, in Sachen wie Verschleißteile oder Lagerungen am Fahrzeug. Da spielt aber auch viel an Erfahrung mit, wo ich dann weiß, wann sind sie defekt, wann sind sie noch heile. Bei Scheinwerfereinstellungen oder Bremsanlage gibt es Toleranzwerte, da drin kann ich mich noch bewegen. Alles, was darüber hinaus ist, müsste ich dann wieder als Mangel einstufen. Ja, jeder kennt das ja. Eine Lampe beim Licht ist kaputt, dann ist sie kaputt. Da kann ich nicht irgendwie sagen, sie ist heile. Also man kann nichts schönreden bei uns, ne? Genau. Und ja, im Prinzip ist es halt schwierig, dadurch, dass diese Gesetze immer strenger werden, Mängelstatistik auch immer relativ hoch ist, sind uns, also früher hieß es bei uns, wir dürfen noch unseren Sachverstand einfließen lassen in diese ganze Geschichte. Aber dadurch, dass es immer strenger wird, wird uns im Prinzip auch dieser Sachverstand ein bisschen genommen. Es wird immer strenger und deswegen ist diese Einstufung auch immer mehr klar definiert, sage ich mal so. Genau. Also im Prinzip kann ich noch abschließend zu der Frage sagen, ich prüfe ein Fahrzeug, ich habe ein Ergebnis darüber, was ich auch festhalten muss. Nichtsdestotrotz gibt es noch Menschen, das haben wir aus Qualitätssicherungsgründen gemacht, die mich prüfen, die quasi meine Arbeit nochmal überwachen. Das ist dann eine unangekündigte Nachkontrolle, so nennen wir das. Das heißt, da schauen nochmal zwei Leute drüber, ob ich dann meinen Job auch richtig mache. Im Prinzip, wenn man das auf die geistliche Ebene sieht, ich habe geprüft, aber andere prüfen nochmal, ob das auch stimmt, was ich geprüft habe.
Ja, danke dir.
Ja, ich habe jetzt einige Erfahrungen aus meinem Beruf erzählt, Valerie. Und ja, man kann das ja auch aufs alltägliche Leben übertragen. Wie denkst du denn darüber? Was sagst du? Was sagt die Bibel vielleicht auch?
Ja, das ist wirklich eine Übertragung, die durchaus gegeben ist. Wir können die schon sehr gut mit unserem Alltag verbinden. Wir leben in Situationen, die uns immer wieder irgendwelche Fragen aufwerfen, oder wir haben immer wieder Begegnungen mit Menschen, wo wir gleich herausgefordert werden, auf etwas zu reagieren, was diese Menschen uns entgegenbringen. Wir haben viele Angebote um uns herum, auf die wir auch irgendwie mehr oder weniger unterschiedlich reagieren können. Und sicherlich, es gibt so viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für unser Leben. All das sicherlich fordert uns heraus, die richtige Einschätzung zu finden und auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und Heike hat übrigens letztes Mal bei der Vorbereitung zur Predigt auch einiges aufgezählt aus eigenem Leben, aus der Küche, aus dem Haushalt, aus dem Beruf, fand ich sehr treffend. Und da heißt es für mich grundsätzlich, erstmal überhaupt prüfen zu wollen, das sich selbst auch vorzunehmen, mit offenen Augen zu leben und prüfen zu wollen und nicht einfach so mitschwimmen mit dem, was so in der Gesellschaft allgemein gelebt wird, so mit Mainstream und sich nicht zu fragen. Wir haben heute eine immense Überflutung von Informationen, von Anregungen, Netzbotschaften, Fake News. Das ist etwas, was sich eher vermehrt als verringert. Und man hat deutlich den Eindruck, dass die ideologische, geistige Bildung überhaupt nicht mehr über das Buch läuft, über das Lernen, Studieren, sich intensiv auseinandermachen, sondern einfach mit den Anregungen von außen und entweder ich springe auf und mache mit oder eben nicht, aber da muss ich ein Profil zeigen. Also erstmal fragen wollen, suchen und prüfen wollen. Und dann sind sicherlich diese materiellen Möglichkeiten. Es ist heute wirklich alles möglich. Es wird alles angeboten, es wird alles auch ermöglicht. Was davon brauche ich wirklich, zu sortieren und sich zu entscheiden für etwas Bestimmtes, aber nicht alles an sich ranlassen. Und dann sind sicherlich auch hilfreiche Kriterien da. Also einmal sich überhaupt darauf einlassen, prüfen zu wollen oder prüfen zu müssen. Und dann gibt es also auch Kriterien, auch wie bei TÜV, so gewisse Vorgaben. Das erste, würde ich sagen, ist der gesunde menschliche Verstand. Für den Umgang mit alltäglichen Situationen, wie nehme ich das wahr? Jeder Mensch kann sortieren, kann reflektieren, kann entscheiden. Und dazu ist auch aufgerufen, durch den vorhandenen, gesunden menschlichen Verstand. Und viele Fragen kann man rein logisch beantworten und für sich klären. Oder auch manchmal hilft Bauchgefühl, das richtige Bauchgefühl ist auch manchmal eine gute Möglichkeit. Also zum Beispiel logische Erklärungen, logische Beurteilungen. Jeder weiß von uns, dass nicht alles ist mit Geld machbar. Und dass das Geld im Leben nicht das Wichtige ist. Deswegen ist es einfach gut, von vornherein einfach sich nicht so sehr auf das Geld einzulassen. Oder wir wissen, dass manchmal die Leute, die am lautesten reden, nicht unbedingt die Richtigsten sind, in Anführungszeichen. Dass sie gleich die gute Meinung bringen, die gute Überzeugung, die nicht unbedingt zuverlässig sind. Das sagt auch uns der gesunde menschliche Verstand und die gesunde menschliche Erfahrung. Das ist schon auch manchmal so ein Maß, nach dem man prüfen und richten kann. Oder wenn ich einfach mal rausgehen möchte, wandern möchte, naja, dann muss ich erst mal prüfen, wie ist die Wetterlage, je nachdem, wie weit ich laufen möchte, ob die Wolken vorhanden sind oder nicht, dann nehme ich Regenschirm oder nicht. Also auch da ein bisschen prüfen, das gehört einfach zum gesunden Verstand dazu. Und wenn ich mit dem Auto 300 Kilometer fahren möchte, dann ist es schon gut, also so viel zu tanken, dass ich auch wirklich hinkomme. Berechnen, richtig entscheiden. Aber dann gibt es sicherlich für Christen, für uns speziell die Bibel. Die Bibel als die Gabe Gottes, die Gott uns so anvertraut hat, als Richtlinie, als eine Möglichkeit, seine Vorstellungen nachzuvollziehen, wie er sich das Leben vorgestellt hat. Und da ist gut, also auch danach ein Stückchen zu schauen. Kurz gesagt, wie auch bei dir, wer diese Normenkriterien nicht kennt oder bei den Juristen, wer die Paragraphen nicht kennt, der kann auch nicht richtig prüfen, was richtig ist. Und so ist auch bei uns Christen, es ist gut, die Bibel zu kennen, sich da zu Hause zu fühlen und von da aus immer wieder auch seine Entscheidungen abzuleiten. Übrigens, Jesus hat nicht so Pi mal Daumen in seiner Versuchung gemutmaßt. Er hat dem Teufel mit ganz klaren Aussagen die Sachen erklärt und damit seine Stellung bezogen und nicht gemacht, was er wollte. Eine klare Bibelkenntnis ist eine gute Richtlinie zum Beurteilen von vielen alltäglichen Situationen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Bibel uns sagt, tragt den anderen Menschen nicht nach, rächt euch nicht selber, sondern überlasst das Gericht Gottes, Gott selbst, oder vergebt. Das sind so Richtlinien, nach denen man schon im Leben sehr viel an richtigen Wegen finden kann. Oder wenn es Auseinandersetzungen kommen zustande, dann nicht eskalieren, sondern einfach abbauen, entspannen. Das sagt auch uns an der Stelle die Bibel als eine Möglichkeit, das Richtige zu finden. Manchmal in verschiedenen Situationen des Lebens schlagen die Menschen spontan die Bibel auf und sagen so, was sagt Gottes Wort? Manchmal passt das auch. Zu der einen oder zur anderen Frage kann man spontan einen Bibelspruch aufschlagen oder auch die Tageslosung ist stimmig, kann eine Hilfe sein, aber nicht immer. Manchmal ist es auch eine falsche Entscheidung, spontan in der Bibel nachzuschneiden, aufzuschlagen. Da hilft auch die gute Kenntnis der Bibel sehr gut weiter. Genau. Und das Dritte wäre noch als Kriterium zum Beurteilen, dass man sich auch fragt, wenn die Situation einem begegnet, dient es Gott, Menschen und der Schöpfung zum Guten? Oder auch mir? Dient es zum Guten oder, oder eher von vornherein eindeutig zum Schlechten. Und da einfach nachschauen, was jeweils dran ist, das wird uns ganz gut eine gute Hilfe sein. Oder das vierte Kriterium wäre, welche Konsequenzen, welche Folgen würde diese oder diese Entscheidung von mir haben? Wenn ich mich bei der Auseinandersetzung mit einer Frage oder mit einer Herausforderung so oder so entscheide, welche Konsequenzen hat es für mich? Aber vielleicht, oder andersrum gedacht, welche Konsequenzen hat es einfach in puncto Schaden und das Gute? Wie viel Schaden würde dadurch entstehen, wenn ich mich falsch entscheide? Und wie viel Gewinn würde dadurch entstehen, wenn ich mich richtig entscheide? Wie viel Gewinn für wie viele Menschen? Also das hilft uns auch ganz gut. Und wenn man nicht weiß, wofür man sich entscheiden soll, zwischen der Sachlage oder zwischen Menschen, dann sollte man sich in solchen spannenden Situationen immer für die Menschen entscheiden, dass es Menschen geholfen wird, dass Menschen die Liebe Gottes erleben, dass Menschen die Zustimmung bekommen, dass Menschen gefördert werden und nicht irgendeine Sache wird so forciert und so priorisiert, dass der Mensch dabei einfach richtig zu Schaden kommt. Und übertragen vom TÜV kann man auch die Tatsache noch vor Augen halten, dass nicht alles, was glänzt, ist auch gut und richtig. Manche kommen mit einem fein geputzten Auto zum TÜV, aber was man da zwischen den Gelenken findet oder unterhalb von den Rädern, sprich die Bremsbeläge und so weiter, ist halt verborgen. Deswegen ist auch für uns wichtig, dass man nicht nach äußeren Faktoren mit Menschen umgeht, sondern dass man auch ein bisschen genauer hinschaut und genauer hinhört und vielleicht auch sich Zeit gibt, mit diesen Menschen mehr Umgang zu haben, ihn besser kennenzulernen, bevor man sich auf etwas einlässt, was von ihm mir so besonders und direkt und vehement angeboten oder vielleicht sogar unter die Haut gedrückt wird. Da macht schon den Sinn, tiefer nachzuschauen. Auch Paulus sagt, es gibt eine ganze Menge Pseudo-Apostel unter euch, die unterwegs sind und die heilen, die sprechen tolle Worte, die haben Visionen, aber das sind nicht die richtigen Aposteln, die haben nicht den Sinn Christi. Das muss man immer wieder vor Augen halten und auf den Punkt gebracht, je klarer ich mich im Punkt meiner Werte, meiner Überzeugung positioniert habe, umso besser und leichter und treffender wird mir auch der Urteil bei den alltäglichen Fragen fallen.
Wow, ja, danke für deine Tipps und deine weisen Worte. Wenn ich darüber nachschaue, dass Paulus ja sagt, dass wenn jeder Christ alles prüfen muss, kommt bei mir so ein Gefühl der Gesetzmäßigkeit hoch, von meinem Job auch, muss ich, da kann ich überhaupt alles prüfen?
Ja, ich denke, man muss Paulus an dieser Stelle als Redner, als Lehrer, als Pastor verstehen. Wenn er alles sagt, da kommt auch ein bisschen Rhetorik mit ins Spiel. Sagen wir auch manchmal, alles wird gut. Wir meinen damit, es wird nicht alles gut, wenn wir das Kind trösten oder jemand anderen. Es kann ja auch nicht alles gut sein, aber es wird gut. Ja, die Wichtigkeit, die Betonung dessen, dass es gut wird und wir dabei sind, das in gute Richtung zu lenken, das ist wichtig. Oder jemand kommt nach Hause von der Arbeit und sagt, ach, mir ist heute alles schief gelaufen oder bei mir ist alles schief gelaufen. Ist wohl nicht alles schief gelaufen, sind ein paar Momente im Beruf, aber du bist noch mit dem Auto richtig gefahren, deswegen bist du auch nach Hause angekommen. Es ist nicht alles schief gelaufen, aber einiges schon. Man muss einfach verstehen, dass Paulus hier einfach betont die Wichtigkeit, aber nicht in eine Gesetzlichkeit jetzt uns führen möchte. Gerade Paulus würde niemals die Christen in eine neue Gesetzlichkeit hineinführen. Er ist gerade derjenige, der das Gesetz entmachtet hat. Dieses Verpflichtetsein, vor Gott das und das zu tun, damit man vor Gott gerecht ist, das würde Paulus absolut fern sein, uns ein neues Gesetz aufzulegen. Aber er macht auch deutlich in seinen Schreiben und auch in diesem Brief, es gibt eine ganze Menge Schrott im Leben. Und dass wir einfach mit diesem Short Versuchungen, Fallen, böse Haltungen, all diese Dinge, die lauern auf uns buchstäblich, dass wir einfach damit vorsichtig umgehen und gerade hinter verdeckte Fallen nicht reinfallen. Und das Gute ist oft einfach im Leben verborgen. Das Gute möchte entdeckt werden. Es möchte gesucht werden. Das möchte gefunden werden. Deswegen ist auch gut, so ein interessierter Mensch zu sein, zu fragen, zu suchen, zu klopfen, zu warten, dran zu bleiben, bis man das gefunden hat, das Wahre, das Richtige. Selektieren lohnt sich auf jeden Fall und einfach eine Expertise sich zu erarbeiten ist auch gut. Aber es muss nicht gesetzlich sein, es muss nicht etwas sein, was mich gefangen nimmt oder verknechtet, auf keinen Fall. Aber alles kann man wirklich nicht prüfen. Es kann wirklich nicht alles geprüft werden, das geht rein praktisch nicht. Es muss auch nicht sein, dass ich wirklich alles ganz penibel prüfe, dass ich überall mit Messlatte laufe und mit einer Lupe und so genau alles untersuche, dass es wirklich dann mir nur einleuchtet und ich sehe, wie alles schlimm ist. Das würde uns wirklich in eine Knechtschaft hineinnehmen. Paulus spricht von der großen Freiheit, in die uns Jesus gerufen hat. Er spricht von der Gewissensfreiheit, von der Freiheit, die wir von Gott bekommen haben durch den Zuspruch in Jesus Christus, dass wir frei sind durch die Vergebung der Sünden und uns nichts mehr anklagen kann. Wir haben Frieden mit Gott, wir sind aufgestellt worden auf Füße und wir dürfen vor Gott gerade stehen und das befähigt uns, wie Martin Luther sagt in seiner Schrift, Denkschrift von 1520, von der Freiheit eines Christenmenschen. Das ist unsere Freiheit, die Gott uns schenkt. Und wir denken dabei vielleicht an die Spannung Rechtfertigung und Heiligung. Ja, wir müssen schon vieles finden, was richtig ist und uns auch richtig benehmen und richtig leben. Aber er hat uns geheiligt, er hat uns schon gerechtfertigt und das zählt. Darüber können wir, deswegen können wir auch mit freiem Gewissen, mit vielen Fragen des Lebens viel lockerer und freier umgehen, als das bedeuten würde, mit Lupe und mit Messband und vielleicht mit immer aufgeschlagener Bibel durch die Gegend laufen. Das würde uns nicht weiterbringen. Und wenn es einfach kritische Situationen gibt oder Situationen, die uns überfordern, dann einfach den Rat bei anderen einholen. Es gibt so viele kompetente Menschen im Punkto Auto, zum Beispiel Markus mit seinem Know-how, aber auch in ethischen, geistlichen Fragen kann man andere Menschen fragen und um ihre Expertise bitten, dass sie einfach mal einen Tipp geben, einen Rat geben, dass sie mir helfen, eine Frage des Lebens, eine Aufgabe zu knacken. Und letztlich muss ich auch als Christ, als Kind Gottes, schlechthin Gott vertrauen können. Ich werde niemals vertrauen können Gott gegenüber, wenn ich alles selber prüfe. Wirklich jede Kleinigkeit, so ist es nicht gemeint. Ich darf auch Gott vertrauen, in kleinen und in großen Lebensfragen. Und auch Gott bitten, wenn ich alles selber verstehe und alles selber beurteile und damit eine klare Haltung einnehme, muss ich Gott nicht um alles bitten. Aber Gott legt großen Wert auf Gebet, dass ich auch bitte Gott um Hilfe, um Führung, dass ich auch dem Heiligen Geist mich öffne und sage, führe du mich, leite du mich auch. Und gerade Paulus hat auch in seinen Erfahrungen gemacht, dass der Heilige Geist eine Zeit einmal ihm und seinem Mitgefährten verboten hat, in die Provinz Asien zu fahren. Er hat Gott gefragt, wie ist unser Weg unterwegs auf unserer Missionsreise? Und sie dürften von einem Land in das andere, aus einer Provinz in die andere fahren, aber in die Provinz Asien durften sie in dem Augenblick nicht fahren. Und da heißt es buchstäblich, und der Heilige Geist hat uns gewehrt, dahin zu fahren. Und dann ein Kapitel davor sagt es, Paulus und die anderen Apostel in der Gemeinde Antiochien sich auseinandergesetzt haben, was ist gut vom Alten Testament her für die Christen, die nicht Juden sind, zu befolgen. Da heißt es, dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen, ihnen das und das zu sagen. Also fragen, reden und schauen, dass man durch die Offenheit vom Heiligen Geist seine Führung findet und erlebt, dass wir wirklich nicht einfach chaotisch selber alles entscheiden müssen und selber immer auf die richtige Spur kommen können. Denn wir werden geleitet. Auf jeden Fall immer wach sein und genau hinschauen, interessiert und präsent, aber nicht überstrapazieren, nicht gesetzlich sein, sich nicht selber eine neue Last auflegen, von der Gott uns auch befreien möchte, und dadurch auf einen falschen Weg kommen. Es heißt auch bei Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Ja, und mit Furcht heißt so vieles. Ne? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Ja, Valeri, ich danke dir für deine ermutigenden Worte heute. Hat mir gefallen, das Gespräch mit dir. Und ja, ich gehe jetzt ermutigt nach Hause und werde das auf jeden Fall mehr im Fokus halten, was du uns heute mitgegeben hast.
Ja, und danke dir für den Einblick in deinen Beruf. Das ist richtig interessant. Und ich denke, wir werden jetzt alle sehr genau auf unsere Plaketen achten. Bei dir ist man so noch dabei, das sage ich selber persönlich, da ist noch auch ein Herz dabei, nicht nur das Fachliche. Danke dir für dein persönliches Zeugnis. Und wir möchten gerne euch als Gemeinde den Ball weiterspielen oder an euch den Ball weiterspielen, dass ihr ein ganzes Jahr lang und darüber hinaus mit diesen Gedanken und mit vieles, was noch euch deutlich wird, einfach experimentiert und schaut, was dran ist und was Gott euch entdecken lässt. Und dass wir auch darüber reden, hier in den Gottesdiensten, aber auch, wo wir sonst uns treffen, in den Hauskreisen, bei Gruppentreffen oder in anderen, bei anderen Möglichkeiten, wie beim Kirchencafé und so weiter. Dass wir einfach miteinander darüber reden und auf diese Weise uns auch helfen, Dinge zu prüfen und auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und nächstes Mal ist die dritte Predigt dran, da werden wir nochmal ein anderes Prüfen thematisieren. Auch Gott möchte an uns rangehen und unser Herz prüfen. Das wird dann nächstes Mal das Thema sein. Und jetzt möchten wir euch nochmal mit hineinnehmen in diese Erlebniswelt der Alltag und Prüfung mit zwei Interpreten von Jörg Streng und David Plus. Manchen sind die Namen auch bekannt. Die singen uns ein Lied. Eine Ballade, kann man sagen, und führen uns so durch die alltäglichen Situationen durch. Das ist auch zugleich eine Überleitung zum Abendmahl.